das Pflaster ist ja rau geworden, wenn man Farbe bekennt, wenn man eine Haltung einnimmt. Und trotzdem, wenn wir es nicht machen, dann sind ja nur die Stimmen laut, die gegen etwas sind. Und das Buch soll ein bisschen versuchen zu sagen, wenn du gegen etwas bist, musst du aber für etwas anderes sein. Und dieses für etwas anderes, das musst du auch rausstellen, weil meckern ist so einfach. Wir können jeden Tag bei jedem irgendwie das Haar in der Suppe suchen. Aber sich dann wirklich mal mit einer eigenen Idee hinzustellen und zu positionieren, das ist, glaube ich, eine große Stärke. Und die wird es ab jetzt sehr stark brauchen.
Hallo und willkommen zu SoTech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier. SoTechDeutschland@ntv.de ist die E-Mail-Adresse der Wahl, wenn ihr uns erreichen wollt. Und heute sagen wir Hallo zu einer Wiederholungstäterin, zu Verena Pauster. Die hatten wir schon mal vor ein paar Monaten zu Gast. Hallo Verena.
Hallo ihr beiden.
Wir freuen uns sehr, dass du wieder da bist. Ganz kurze Vorstellung, wir hatten dich ja schon mal vorgestellt. Damals hatten wir vor allem über deine Arbeit gesprochen, Haber Digitalwerkstatt, Fox & Sheep. Inzwischen machst du ja was anderes und setzt dich vor allem auch gesellschaftlich, kann man sagen, für Bildung ein, für Digitalisierung. Und wenn man es nochmal größer fassen will, vielleicht auch für eine ganz neue Gesellschaft. Das neue Land heißt dein Buch, das schon viel Aufmerksamkeit erfahren hat. Und das ist ein bisschen, oder es ist geschrieben wie eine Rede, oder es ist eine Rede und hat, wie ich fand, so ein bisschen schon fast was Lyrisches. So,
das ist
also
schön.
Auch einen ganz eigenen Rhythmus. Warum war dir das wichtig, das so zu machen?
Also das ist eigentlich erst entstanden, als ich so losgeschrieben habe. Das war nicht der große Masterplan, es als Rede zu schreiben. Und als ich dann so losschrieb, stellte ich mir immer vor, ich möchte ja mit den Menschen reden und nicht sie belehren oder an ihnen vorbeireden. Und dann fand ich diese Form eigentlich schön, weil man sich hoffentlich angesprochen fühlt. Man merkt, es geht darum, dass dieses neue Land gemeinsam nur funktioniert und nicht, dass das einer vorbetet und dann klappt man das Buch zu und sagt, was hat das mit mir zu tun? Und ich halte sehr gerne Reden. Also ich finde das Reden und auch ein bisschen dieses Lyrische, finde auch Gedichte ganz toll, das bewegt einen. Im besten Fall hat man auch mal Gänsehaut beim Zuhören. Und dieses Storytelling und so ein bisschen die Menschen erreichen, das fehlt mir so in der Öffentlichkeit ein bisschen. Und deswegen dachte ich, dann gehe ich mal mit gutem Vorbild voran.
Dann schreibst du ein Buch, das ist doch gut. Es sind ja zurzeit einige Bücher auf dem Markt in der Richtung mit ähnlichen Titeln.
Ja.
Neustart.
Ja.
Und jetzt hat noch ein berühmter Journalist noch eins geschrieben, auch eine Rede zur Lage der Nation. Größer geht's kaum noch.
Das stimmt.
Also es ist ein großer Wettbewerb. Warst du da auch ein bisschen, zum Titel, stand der vorher fest oder hast du dich auch da ein bisschen orientiert? Neuland, neu, alles neu?
Nee, also der Titel stand weit vorher fest, als Neustart oder so rauskam. Der steht ungefähr so seit Februar fest. Ich habe die ersten Monate keinen Titel gehabt und gemerkt, also ich habe so ab November mich mit dem Buch befasst und habe so gemerkt, wie ich diesen Titel brauchte, um so ein bisschen zu verstehen, in welche Richtung schreibe ich hier eigentlich. Und als im Februar dann der Titel klar war, weil der mich einfach total inspiriert hat, ich habe mir wirklich dieses neue Land vorgestellt und das auch so ein bisschen gedacht, wie, da stehen ja auch ganz viele Sachen nicht drin in dem Buch, was ist jetzt, wenn jemand Verteidigungsspezialist ist oder innere Sicherheit oder Rentenpolitiker, dann kann der auch mal das neue Land denken aus. Wie sieht Verteidigung im neuen Land aus? Wie sieht Rente im neuen Land aus? Und insofern hat mich das inspiriert, so einen Namen zu haben und dass natürlich jetzt die Zeit solcher Bücher ist. Wie geht's jetzt weiter? Was machen wir aus dieser Krise? Wo wollen wir eigentlich hin? Das habe ich schon geahnt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, habe ich deswegen mein Buch ja auch sehr individuell geschrieben, dass es jetzt egal ist, wie viele andere auch gerade rauskommen.
Aber das finde ich interessant, dass der Titel im Februar schon feststand. Du hast seit November geschrieben. Also wurdest du von der Realität teilweise ja eingeholt, kann man vielleicht sagen,
total,
was vielleicht auch die Dringlichkeit angeht oder das Umdenken in manchen Sachen. Das ist ja schon fast prophetisch.
Und das war wirklich schwer. Im März, als der Lockdown kam, fand ich es so schwer, überhaupt die Gegenwart einzufangen. Also da lebte man ja wirklich von Tag zu Tag und ich fand es unheimlich schwierig, mir vorzustellen, wie sind wir denn im September? Möchte irgendwer im September ein Buch lesen? Haben wir vielleicht den Gesundheitssystemkollaps gehabt? Und das kommt auch völlig zur Unzeit. Und deswegen war der März und der April wirklich schwierig, weil ich mich fast eingeschlossen habe und gesagt habe, also man musste sich auch einschließen, aber auch im wahrsten Sinne gesagt habe, ich darf jetzt gar keine Impulse von außen nehmen, weil sonst lasse ich mich zu sehr beeinflussen. Der eine hat Angst vor der Zukunft, der nächste sagt, schaffen wir schon und so. Und ich wollte halt sehr bei mir bleiben. Und deswegen hast du recht, es hat ein bisschen was Prophetisches, dass es das neue Land heißt, weil im Februar, als wir es so genannt haben, da war Corona noch kein großes Thema.
Nee, da gab es die neue Normalität noch nicht.
Das Schöne an einer Rede ist ja, dass es keine Fußnoten gibt.
So ist
außer
es.
Ein paar Sternchen gab es. Aber ansonsten ist das schön, dass man nicht so viele Fußnoten lesen muss. Aber du entwirfst ja in dem Buch, jetzt können wir ja ein bisschen mal auf Inhalt kommen auch, wirklich das neue Land. Du machst ja nicht nur eine schonungslose Kritik und machst alles mies oder so, sondern versuchst ja auch Lösungen aufzudecken, wie Wahlrecht mit 16 und viele andere Sachen. Ja, wie bist du dazu gekommen, dann auch wirklich Handlungsanweisungen zu geben oder Vorschläge zu machen, wie so ein Land aussehen könnte?
Also ich bin eh jemand, der lieber statt nur zu meckern auch immer gleich Lösungen mitpräsentiert oder konstruktiv bleibt, gesprächsoffen, weil ich irgendwie finde, damit kommen wir ganz schön weit, wenn wir zwar uns vielleicht widersprechen oder am Ende des Gesprächs sagen, let's agree to disagree, aber man bis dahin sich gut ausgetauscht hat. Und als Corona so im Gang war im April und Mai, dachte ich so, wow, da werden so viele Weltuntergangsbücher auf den Markt kommen wahrscheinlich und so viele Artikel geschrieben werden aus, dieses Land ist ein einziger Missstand und alles, was die Politik gemacht hat, war bestimmt falsch, weil sie konnte es ja auch kaum richtig machen und so. Und dann dachte ich so, das langweilt mich jetzt schon, mir nur anzuhören, wer es alles besser gewusst hat und wer irgendwie mir jetzt sagen kann, wie er es gemacht hätte, aber hat er einfach nicht. Und deswegen wollte ich nicht so ein Man-müsste-mal-Buch schreiben und bin deswegen sehr konkret geworden, in jedem Kapitel wirklich Beispiele zu nennen, die jetzt auch nicht schon alle 100-mal besprochen wurden, sondern die wirklich Ideen waren, die ich mir so gemacht habe. Und die sollen auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, aber sie sollen zum Weiterdenken anregen und sagen, okay, wenn jetzt Wahlrecht mit 16, wie stellen wir denn auch sicher, dass zum Beispiel in den Aufsichtsräten oder den großen Beiräten mehr Jugendliche sind und wie bleibt das nicht einfach nur ein Versprechen?
Wenn man sich dazu entscheidet, so ein Buch zu schreiben, ich weiß jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf, wie viele Seiten es sind, um die 300 200. oder so. 200, okay, habe ich dir noch ein paar geschenkt. dann muss man ja irgendwie das Gefühl haben, okay, das muss jetzt sein, dass man wirklich so eine lange Rede oder so ein langes Buch schreibt. Was ist denn da so dein größter Schmerz hochgegriffen gewesen? Oder was ist das Konkrete, was dir fehlt in unserem Land, dass wir ein neues Land brauchen, weil das ist ja, dass diese Ungerechtigkeit, die wird ja oft benannt, aber sie ist nicht richtig greifbar. Ja. Also was ist genau das Problem?
Also ich glaube, mein Schmerz oder warum ich schreiben wollte und was dann auch das Schmerzhafteste am Schreiben war, ist, es sollte Haltung zeigen, dieses Buch. Ich habe mich eben nicht hinter Fußnoten verschanzt oder hinter Interviewpartnern und gesagt, der schlaue Mensch und diese schlaue Professoren haben das und das gesagt und das sage ich jetzt auch nochmal, sondern ich möchte mit diesem Buch Mut machen, dass wenn wir nicht den Mund aufmachen, wenn wir uns nicht auch mal wieder mehr rauswagen, wissend, dass wir da einen auf den Deckel kriegen, ob das in den sozialen Medien ist oder in der Öffentlichkeit, also das Pflaster ist ja rau geworden, wenn man Farbe bekennt, wenn man eine Haltung einnimmt. Und trotzdem, wenn wir es nicht machen, dann sind ja nur die Stimmen laut, die gegen etwas sind. Und das Buch soll ein bisschen versuchen zu sagen, wenn du gegen etwas bist, musst du aber für etwas anderes sein. Und dieses für etwas anderes, das musst du auch rausstellen, weil meckern ist so einfach. Wir können jeden Tag bei jedem irgendwie das Haar in der Suppe suchen. Aber sich dann wirklich mal mit einer eigenen Idee hinzustellen und zu positionieren, das ist, glaube ich, eine große Stärke und die wird es ab jetzt sehr stark brauchen, weil sonst, wissen wir selber, verschwimmen wir da in den sozialen Netzwerken in Hass und Gegenrede.
Du beschreibst ja auch in deinem Buch dein Erlebnis vor, weiß nicht wie lange her, 20, 30 Jahren in dem Brauhaus oder wo du da warst und wie du versucht hast, in einer Gruppe mitzumachen und dann schnell festgestellt hast, wie alles wieder den üblichen Gang geht. Und jetzt erleben wir ja auch diese Phase mit den Demonstrationen. Wie kriegen wir das hin, dass nicht Hunderte und Tausende von Meinungen alles wieder zerreden? Also dieses Problem, was du ja selber erlebt hast, wie willst du, würdest du das lösen wollen? Wir können ja nicht das, was wir erreicht haben, alles zunichte machen.
Absolut, und darum geht es ja auch nicht. Es ist ja auch nicht alles schlecht, was wir bisher gemacht haben. Ich glaube, es muss eine echte Bewegung werden, damit es funktioniert, damit viele draufspringen, damit es eine laute Stimme wird, wäre meine Hoffnung. Und das spüre ich so ein bisschen im Gespräch jetzt mit vielen. Das reicht nicht mehr, was wir uns so für die Zukunft vorgenommen haben. Nur heute weitere Schulden machen, Probleme auf morgen verschieben, so ein bisschen unseren Kindern suggerieren, ihr werdet das schon lösen. Wir sind ja dann auch noch da, wir helfen euch. Aber sorry, wir konnten gerade nicht, weil jetzt in Anführungsstrichen, Gott sei Dank hatten wir Corona, weil vorher hatten wir nicht wirklich eine Ausrede, warum wir noch nicht konnten. Mhm. Und das merkst du bei vielen, dass denen das nicht mehr reicht und dass man sagt, Mensch, es ist doch unser Land, es ist unser Europa. Wir müssen da lauter werden. Und wenn man sich anguckt, Fridays for Future ist eine riesengroße Bewegung geworden, aber auch Pulse of Europe und die ganzen Europabewegungen rund um die letzte Europawahl, da gab es dann sicher auch Gegenstimmen und Gegendemonstrationen, aber die waren richtig laut, also die positiv für etwas waren. Und da glaube ich dran, dass es so eine Art deutsches En Marche, auch wenn du das gar nicht vergleichen kannst, weil das natürlich andere Strukturen in Frankreich sind, aber so eine Aufbruchsstimmung jetzt gibt. Und da muss man für kämpfen, weil das sozusagen wahrscheinlichere ist, dass wir erstmal Katerstimmung haben.
Oder wenn ich kurz noch ein was ich jetzt auch meinte, ist dieses, nehmen wir ein, zwei Beispiele, Windkraft zum Beispiel. Ja? Mhm. Alle wollen das, in Anführungsstrichen, wollen das, wir brauchen das, wir müssen das. Aber wenn es dann vor der eigenen Haustür geht, dass da so ein Ding total steht, dann will es keiner mehr. Oder in der Schule, wenn es darum geht, Digitalisierung in der Schule. Ja. Von 10 Eltern gibt es 12 Meinungen, dazu noch die 13 Meinungen der Lehrer. Und die Kinder werden gar nicht gefragt. Wie wollen wir denn das lösen? Wir haben doch Meinungsvielfalt und das Recht, Einspruch zu erheben. Das können wir ja nicht ausschalten. Wie wollen wir denn das Problem angehen, dass die Menschen haben nun mal andere Meinungen?
Das stimmt, und eine andere Meinung zu haben, ist auch nicht das Problem, aber das habe ich ja oft in dem Buch beschrieben, dieses Ich-First-Denken, dieser Turbo-Individualismus, dieses, genau wie du es beschreibst, 5G gerne, aber nicht vor meiner Haustür, Windkraft gerne, aber könnt ihr in einem anderen Dorf aufbauen. So, das können wir so weitermachen, und viele werden auch sagen, das ist mein Recht, ich lebe in einer Demokratie, ich kann hier sagen, wie ich es gerne hätte und wie nicht, aber deswegen glaube ich, müssen wir, was das Zukunftsbild von gewissen Dingen angeht, konkreter werden. Wir müssen also sagen, dass das Windrad steht da ja nicht als Selbstzweck oder weil es irgendwie nett wäre, auch noch ein bisschen Windstrom zu haben, sondern wir müssen ja wirklich sagen, wo wollen wir Vorreiter werden? Wie kann das aussehen? Wie ist der Weg dahin? Und nehmen wir mal die Schulen als Beispiel. Wenn wir der Meinung sind, dass wir unsere Kinder nicht auf dem Status der digitalen Konsumenten stehen lassen wollen. Und wenn wir wollen, dass sie, es gibt so eine neue UN-Studie, dass 65% der heutigen Grundschüler in Jobs arbeiten werden, die wir heute noch nicht kennen. Mhm. So, wenn wir das ernst nehmen und sagen, wir wollen aber auch die Jobs von morgen füllen und wir wollen Gestalter dieser neuen Welt werden und wir wollen unseren eigenen Datenschutz regeln und wir wollen eine europäische Schulcloud und nicht Microsoft Teams in jeder Schule haben, dann müssen wir mehr daran denken, wie stelle ich mich zurück und zahle jetzt mal in so ein Gemeinwohl ein, dass wir hier alle zusammen eine Zukunft haben. Mhm. Und du kannst die Leute nicht zwingen, anders zu denken, aber ich glaube, du kannst ihnen konkreter sagen, wo wir hinwollen, damit sie dann verstehen, dass das jetzt nicht Aktionismus ist oder man jetzt heute mal die Schulen digitalisieren muss, sondern dass es Teil eines großen Plans oder Ziels ist, was wir verfolgen.
Aber wer muss Ihnen das denn sagen? Weil ich unterstelle jetzt mal, dein Buch wird jetzt wahrscheinlich in den und den Kreisen gelesen, aber jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, beim Dorf auf dem Stammtisch ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Gesprächsthema, weil die haben ein ganz anderes Problem, weil der Bus nicht fährt oder was weiß ich. Also, und das sind ja alles gleich, also sind ja alles Probleme, die wichtig sind und irgendwie wertig sind und ernst genommen werden müssen. Und deswegen ist das so ein bisschen, das ist halt für viele gar nicht so die Realität, weil es so weit weg ist, ähnlich wie beim Klimawandel. Wenn wir jetzt alle nicht mehr Auto fahren und morgen haben wir keinen Hitzesommer mehr, würden wir alle sofort den Effekt sehen. Aber langfristig gesehen ist eine Veränderung halt schwierig. Und das ist, glaube ich, da ein ähnliches Problem. Also wer muss da erklären? Es reicht ja nicht, wenn das so schlaue Leute machen wie du oder Frau Merkel, sondern es muss ja viel näher passieren. Und wie kann man das konkret machen?
Total. Und das ist natürlich eine große Frage, weil du eigentlich sagen würdest, die Politik muss erklären, weil der Bürger und die Bürgerin auf dem Dorf hört am ehesten dem Bürgermeister oder dem Kommunalpolitiker oder so zu. So, damit der oder die das aber erklären können, müssen die ja auch erstmal sich sozusagen bereit erklären, dass sie da mitmachen wollen. Also siehst jetzt auch gerade bei der Schuldigitalisierung, wie viele Kommunen einfach sich auch verweigern und sagen, was soll das? Und wir haben eh kein Geld, da bauen wir lieber jetzt erstmal was anderes. Also deswegen muss es absolut mehr erklärt werden. Aber ich glaube, was das größere Ganze ist, ist, wir stehen ja gerade wirklich auf dem, und wenn du es jetzt mal auf 100 Jahre beziehst und jetzt nicht nur auf diese 5 Jahre, an einem großen Übergangsschritt zu einer neuen Gesellschaft, zu einer neuen digitalen Revolution, wie die letzte, die industrielle Revolution war. Und diese Umwälzung und diese Veränderung, die macht ja erstmal Angst. Also das ist ja erstmal ein Zustand, den Menschen nicht mögen, dass etwas, was so war, wie es bis gestern war, ab morgen anders ist. Mhm. Und das haben wir jetzt bei Corona erlebt. Wenn plötzlich 10 Millionen Schüler und Schülerinnen und alle Lehrer und Schulleiter dazu gezwungen sind, sich mit etwas zu beschäftigen, wovor sie vielleicht vorher eher Respekt, Angst, Ablehnung hatten, dann hat es dazu geführt, dass mehr Energie im System ist. Es hat nicht dazu geführt, dass alle gesagt haben, oh Gott, ist das schrecklich, also jetzt nach Corona wollen wir diese Digitalisierung noch viel weniger, sondern man hat gemerkt, Mensch, da habe ich eigentlich eine Hemmschwelle abgebaut. Ich kann ja auch Zoom, ich kann auch eine Videokonferenz mit meinen Schülern machen. So, und ich glaube, das Gleiche, ich nenne das immer, wir bräuchten eigentlich so eine Volkshochschule der Zukunft, wo jeder Bürger oder Bürgerin im positiven Sinne gezwungen ist, hinzugehen. Weil es wird nicht funktionieren, wenn wir uns darauf verlassen, hoffentlich lesen die richtigen Medien, hoffentlich hören die dem Richtigen zu. Sondern ich glaube, wir müssen Weiterbildung institutionalisieren für alle, weil es Zeiten sind, die haben wir so nicht gelernt. Und so eine Volkshochschule in jedem Dorf und jeder Stadt wäre für mich ein positives Bild, wie wir Menschen mitnehmen können.
Das hat ja auch irgendein Politiker, glaube ich, gefordert, eine Weiterbildung für alle. Und Thomas Heilmann und Nadine Schön haben ja auch in ihrem Buch Neustart so einige Vorschläge gemacht. Wir können ja mal kurz drüber reden. Also angefangen von
Thomas Heilmann, CDU-Politiker vielleicht, genau, zur Einordnung.
Ja, im Bundestag war auch hier schon mal ein Podcast. Die haben ja zum Beispiel eine Zukunftslobby gefordert. Das geht ja auch in deine Richtung, glaube ich. Da könnten wir auch über eine Art Digitalministerium mehr sprechen. Wird es kommen nach der nächsten Bundestagswahl? Oder auch, es geht um Erfolgsmessung von Gesetzen. Also das wäre ja auch so ein Schritt wahrscheinlich, der in deine Richtung geht, zu sagen, Gesetze müssen beobachtet werden und müssen nach einem halben Jahr entweder wieder abgeschafft oder der Erfolg muss gemessen werden eines Gesetzes und dann muss geändert werden, oder?
Total, weil ich nenne das bei mir im Buch Better Politics Index. Wenn man einfach wüsste, waren das jetzt gerade 4 gute Jahre für unser Land? Wo hat es eingezahlt, die Politik, die gemacht wurde? Welche Gesetze haben welches Ziel verfolgt? Wie haben sich die Kennzahlen in dem Bereich verändert, ob zum Positiven oder Negativen? Und das kannst du ja weiter runterbrechen. Ich habe gestern zu jemandem gesagt, stell dir mal vor, du wirst als Politiker in den Bundestag gewählt und du hast eine Website und sagst, ich bin Verena Pauser, Thomas Heilmann, wer auch immer. Ich bin jetzt im Deutschen Bundestag und meine nächsten 4 Jahre ist meine persönliche Zielsetzung folgende 6 Themen. Und an denen möchte ich mich messen lassen, ob ich ein guter Vertreter dessen war, wofür sie mich gewählt haben. Und diese Website wird aktualisiert. Die wird permanent aktualisiert mit, jetzt hat sie das gemacht, das zahlt in die Maßnahme ein, hier ist sie noch überhaupt nicht vorangekommen. Und wenn das Schule machen würde, dass man sagt, wofür stehe ich? Woran lasse ich mich messen? Und wofür bin ich dann vielleicht auch bereit zu gehen, wenn ich es nicht geschafft habe? Dann führt das aus meiner Sicht wieder zu mehr Nähe der Bürger und Bürgerinnen zu Politik und zu mehr Demokratielust, weil man nicht das Gefühl hat, die da oben, die hören uns eh nicht zu und die verstehen mich nicht und ich verstehe die nicht, sondern plötzlich kann ich irgendwie gucken und dem eine Mail schreiben und sagen, wieso haben sie denn bei Klimaschutz noch nicht angefangen? Sie wollten doch, das war doch eins ihrer großen Themen. Und dann kann man ins Gespräch kommen über tatsächliche Inhalte, statt sich immer nur irgendwie zu sagen, ich finde sie doof, ja, und ich höre ihnen eh nicht zu.
Wie die Fitness-Tracker auf der Uhr, da kann man so schön bei bei der Apple Watch sehen, wie viele Kilometer man gelaufen ist, dann kann man, und wenn
so
der Ring voll ist, kann der Politiker dann
so
sagen,
ist es. Dann hat er sein Hamsterrad erfolgreich durchlaufen.
Ja, das wäre optisch auch. Viele verstehen ja nicht, was da steht, aber man könnte ja optisch da digital viel machen. Ne?
Wäre doch super. Und dann siehst du mal, wer im Parlament richtig für unsere Zukunft und uns arbeitet und wer da eher sagt, herrlich, dass ich drin bin und jetzt mache ich es mir hier gemütlich.
Du hast ja auch das böse Wort Vermögenssteuer, also aus mancher Perspektive böse Wort Vermögenssteuer in den Mund genommen im Buch. In Kombination mit einem staatlich zertifizierten Innovationsfonds. Vielleicht magst du das nochmal erklären. Ja. Also man soll gezwungen werden, dass man sich für Innovation begeistert oder wie?
Ja, und dass man vor allen Dingen auch davon profitiert, eine Rendite bekommt. Weil bisher ist es so, wir sozialisieren die Verluste, also wir sind dann in der Bankenkrise, sind wir an Banken beteiligt und jetzt sind wir an Staatskonzernen oder neuen Staatskonzernen beteiligt, weil die nicht gut durch die Krise gekommen sind, da fragt uns keiner, sondern das ist dann so. Aber wir sind nicht an der Chance beteiligt. Und was meine ich damit? In den USA, Kanada sind die Pensionskassen und so große Geldgeber der Venture Capital Fonds und der Private Equity Fonds da drüben. Das heißt, am Ende hat selbst eine Krankenschwester die Möglichkeit, an einem Unternehmen wie Alphabet oder so beteiligt zu sein, indirekt, also natürlich mit einem kleinen Anteil. Und wir haben ein Rentensystem, wo wir nicht investieren, sondern umlegen. Wir haben keinerlei Fonds, wo irgendwie der Steuerzahler dran beteiligt ist an Innovation. In der Folge sind unsere Venture Capital Fonds sehr klein. Also wir verkaufen ab einer gewissen Größe der Startups diese ins außereuropäische Ausland ab, weil eben die großen Fonds daher kommen. Und wenn wir kaum Aktienquote haben im Vergleich zu anderen Ländern, keinen festverzinslichen Zins mehr kriegen, eine Rentenversicherung hat, die eben bei einer Bevölkerungspyramide, die immer älter wird, auch die Frage sich stellt, wie die funktionieren soll. Was wäre, wenn man gezwungen wäre, ab niedrigen Vermögen, nicht erst hier 100 Millionen aufwärts, sondern wenn man sagt, ab 100.000 Euro Vermögen, 1% pro Jahr in einen solchen Innovationsfonds zu investieren. Der würde von professionellen Fondsmanagern gemanagt. Das ist ganz wichtig, denn der Staat ist kein guter Investor. Und das ist aber keine Abgabe oder Steuer, die versickert nicht irgendwo, sondern die fließt in Innovation, erneuerbare Technologien, Zukunft. Und ich heile das Land aus der Mitte heraus. Also ich beteilige die Menschen an der Zukunft, aber ich habe natürlich auch viel mehr Mittel, dann diese Zukunft zu gestalten. Und wenn ich in so einem Buch, wo kann man mal so eine Idee bringen, die normalerweise in einer Talkshow in Minute 1 mit allen Argumenten, die es da gibt, totgemacht würde.
Wir haben ja so eine Möglichkeit mit dem Hightech-Gründerfonds oder auch von Rafael de la Vera, Sprunginnovation, der müsste halt nur für die Mehrheit geöffnet werden und
so ist
der
es.
Staat auch sicherstellt, hey, ihr kriegt mindestens 2% da drauf, dann freuen sich doch die Anleger, die ihr Geld für 0% auf dem Sparbuch liegen haben.
Total. Absolut. Das sind zwei super Vehikel. Die Agentur für Sprunginnovation kommt ja in dem Buch auch vor. Und der HTGF erzielt großartige Renditen seit Jahrzehnten, kann man schon fast sagen. Also genau diese Vehikel aufzubohren, neue daneben zu stellen, das muss auch nicht der eine Fonds sein. In der Fondswelt gibt es auch 15. Also da kann man auch wählen. Wobei das für den einen oder anderen auch eine Überforderung sein mag. Da kann man ja dann auch entsprechende Transparenz oder Orientierung schaffen. Aber in unserem Kopf zu verankern, ihr seid an dieser Zukunft, die euch vielleicht auch noch ein bisschen Angst macht, seid ihr aber auch beteiligt. Wenn da also mal ein Unternehmen groß wird oder wenn da mal was wirklich klappt, dann habt ihr auch was davon. Schafft doch Akzeptanz, sich auch damit beschäftigen zu wollen. Und wenn dann an der Volkshochschule der Zukunft dieses Fondskonstrukt beschrieben wird, dann habe ich Lust zuzuhören. Ansonsten interessiert mich Venture Capital vielleicht nicht so sehr.
Das sind ja jetzt schon wirklich konkrete Vorschläge, die du hast. Wie ist denn deine Hoffnung, dass das zumindest in Teilen mal umgesetzt wird? Weil wir können damit ja jetzt, wenn wir mal annehmen, das ist alles richtig, können wir ja nicht 10 Jahre damit warten. Hast du da Hoffnung in die aktuelle Politikergeneration oder an wen wendest du dich da, dass die Leute, dass nächstes Jahr haben wir Wahlen, auch Teile zumindest mit aufnehmen oder ein Umdenken stattfindet? Hast du da Vertrauen in die aktuelle Generation oder gehst du eher eine Etage drunter und hoffst dann bei der nächsten Legislatur
Nee, also ich habe schon, natürlich nicht in alle, aber ich habe in große, ich habe Vertrauen in die aktuelle Politik, wenn ich mir folgende Sachen angucke. Ein Buch wie Neustart musst du auch erstmal schreiben, ja. 103 mhm. Vorschläge aus der Politik heraus. Jetzt kann man sagen, nun, ihr regiert schon seit einer Weile. Warum habt ihr das denn nicht schon mal umgesetzt? Aber das zeigt dann eben, dass wir auch ans System ran müssen und nicht nur immer der Mensch sozusagen oder der einzelne Politiker schuld ist. Aber wenn ich mir auch Initiativen, die ich dieses Jahr mit begleitet habe, anschaue, wie natürlich in erster Linie das digitale Bildungsthema, dann gibt es plötzlich im Kanzleramt vor 2 Wochen ein Treffen von unserer Kanzlerin mit den Kultusministern und da wird beschlossen, wir schaffen jetzt Dienstgeräte für Lehrer und Lehrerinnen an. Da mag mhm. einer meinen, dass das jetzt auch wirklich höchste Eisenbahn ist, aber das passiert gerade. Also ich glaube, dass wenn man Dinge fordert, sie gut erklärt, dranbleibt am Ball, dann kann man Politik auch jetzt schon beeinflussen. Stay on Board, die andere Initiative, die ich gestartet mhm. habe, um VorständInnen Mutterschutz, Krankheit, Elternzeit zu ermöglichen. Genauso wurde die von vielen Politikern jetzt schon aufgegriffen. Also ich bin nicht so, dass ich sage, die aktuelle Generation, die muss jetzt erstmal weg, bevor wir hier was bewegen können. Aber ich glaube schon, dass nächstes Jahr eine große Zäsur oder ein großer Aufbruch stattfindet, weil nun mal nach 16 Jahren ein neuer Kanzler oder eine neue Kanzlerin gewählt werden. Und damit wird auch einiges einhergehen an politischen Konstellationen, die neu sind. Und dann kommt der Aufbruch hoffentlich. Und den brauchen wir auch.
Na, die Kandidaten, die ich da sehe, sind ja so jung jetzt auch nicht. Also,
ja, das stimmt.
Ich habe ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass in dem riesigen Bundestag sich da eine Meinung durchbildet, eine einzige, aber ob man nicht vielleicht doch eher mit, was Heilmann hat vorgeschlagen, hat auch die Gesetze zu beaufsichtigen, ne, zu sagen, die haben eine Halbwertszeit oder ich setze unter Druck, jedes Gesetz muss mindestens jemand kontrollieren auf Zukunftsfähigkeit oder so, ja. Irgendwas in der ja. Art, das ist sonst zwingend. Wenn ich glaube dran, wenn man die nicht zwingt dazu, dann wird sich da nichts ändern.
Das stimmt und deswegen, um den Bogen zu spannen, deswegen so ein Buch mit der Hoffnung, dass ja. andere sagen, so, jetzt hat die ein Buch geschrieben, die war jetzt auch nicht bisher im Verdacht, mehr was zu sagen zu haben als zu Gründen und digitaler Bildung. Die hat sich jetzt da mal rausgewagt, wenn die das macht, jetzt werde ich auch mal lauter. Also das muss nach vorne gehen und das darf nicht ausgesessen werden und wenn die Gefahr besteht, dann müssen wir halt noch lauter werden. Aber ich bin da wirklich, wie ihr merkt, leidenschaftlich zu sagen, ich möchte nicht mit 80 auf der Parkbank sitzen, jetzt bin ich 40 und sagen, liebe Kinder, das war alles nicht so einfach damals, weil wir hatten da auch ganz schön viel Wohlstand angehäuft und den mochten Menschen auch gerne und deswegen waren die auch gar nicht so bereit, sich so zu bewegen. Ich habe es versucht, aber irgendwann habe ich dann auch aufgegeben und wir hatten doch auch so ein schönes Leben. Nee, also das ist zu wenig und insofern, glaube ich, können wir da einfach wirklich in den nächsten 10 Jahren entscheidende Sachen voranbringen und wir sind viele. Ja, das ist nicht so eine Einzelmeinung, sondern ich glaube, wir sind viele, die sich einbringen wollen und jetzt müssen wir die richtigen Wege finden, wie das mit großem Hebel stattfinden kann.
Du zitierst ja auch in deinem Buch den Mann deiner Tante, Johannes Rau, und sagst, dass er mal gesagt hat, dass Demokratie nur in Bewegung bleiben kann, wenn Menschen bereit sind, sich politisch einzumischen und dass du genau das vorhast. Dann wäre es ja konsequent und die Forderung hast du ja schon wahrscheinlich mal gehört, dass du selbst aktiv auch in die Politik gehst und nicht nur von außen, also nur in Anführungszeichen, quasi dran gehst. Und Tarek Müller von About You zum Beispiel sagt ja auch, dass er mal sich politisch engagieren will und mit 40 quasi das Geschäft lassen sein will. Ist das was, wo du auch sagst, ich könnte auch mal eine Partei gründen oder ich trete ein?
Total. Also ich...
In welche jetzt?
Ja, nee, eher Parteigründen war das total. Nein, aber also mich einmischen, das mache ich wirklich ernst und nicht jetzt einfach so, ja, man müsste mal und wenn wir dann in 5 Jahren hier sprechen, dann müsste man immer mal nochmal, sondern der richtige Zeitpunkt ist natürlich eine wichtige Frage. Es geht auch nicht um mich, es geht ja darum, wie schaffe ich es, einen Hebel zu haben, der größer ist, als was ich aktuell bewegen kann. So, und da mache ich mir gerade viele Gedanken, spreche auch mit Tarek Müller, mit Verena Huberts, die gerade für die SPD antritt, für den Bundestag, die eigentlich Gründerin von Kitchen Stories war. Robby Meyer, der Gründer von Ladenzeile, der auch schon sehr lange in der SPD ist. Also ganz viele, Finn Hensel, ehemaliger Movinga-Gründer, der in der CDU ist. Also ich glaube, da sind gerade viele Gründer und Gründerinnen sind an dem Punkt zu sagen, wir haben eigentlich so viel gestalterische Energie, die haben wir bisher in unsere Startups gelenkt. Und das war auch richtig und wichtig, weil wir sind ja in Deutschland auch nicht im Verdacht, zu viel zu gründen. Aber jetzt muss doch noch mehr von uns kommen. Und wie können wir denn diesen Gestaltungswillen jetzt übertragen? Und insofern, bisschen bin ich so, dass ich denke, Mensch, in der Startup-Szene haben wir auch nicht uns dann in ein großes Gebilde begeben und da versucht es zu disrupten, sondern wir haben es eigentlich neu gemacht. Und wenn ich so von so einer neuen Partei manchmal träume, dann denke ich so, oh, dann hätte die digitale Landesverbände und dann säst du nicht mehr jeden Abend ab 18 Uhr in irgendeiner Eckkneipe und dann wäre das mit Familie kombinierbar und dann würden auch mehr Frauen das machen. So, und dann denke ich so, es neu zu denken, macht halt immer ein bisschen mehr Spaß, als sich zu überlegen, wem man alles auf die Füße tritt, um es im System zu verändern. Aber vielleicht ist das trotzdem der richtige Weg, es von innen heraus zu machen. Also da habe ich noch keine Antwort gefunden, aber ich weiß zumindest, dass ich es in irgendeiner Form versuchen will.
Das hört sich gut an. Also ich wäre dabei und ihr Gründer wisst ja, wie man gründet und dann könnt ihr auch eine Partei
gründen. Dann mach doch mal.
Und nee, auf alle Fälle, Tarek Müller hatte das ja auch gesagt, dem geht es ja ähnlich. Ja,
und, ja, der ist auch super.
Diese Problematik, dass man innerlich zerrissen ist. Und gut, es gibt viele Unternehmen, Startups, die es geschafft haben und die sich auch durchwurschteln und auch hier in Deutschland bleiben. Zelone ist das beste Beispiel, als Einhorn und sich das Geld halt besorgen. Aber wir hatten jetzt letzte Woche auch einen Podcast, der Florian Wahlberg, der E-Scooter in Hamburg herstellt. Und der sagt, der hat einfach kein Geld bekommen. Der brauchte Kapital und die Banken haben ihm kein Geld gegeben. Ja. Er war kein junges Startup mehr, aber auch nicht groß genug und so weiter. Also es war echt schwierig für den und weiß nicht, da muss wahrscheinlich in Deutschland wirklich noch einiges passieren. Und
absolut.
Vielleicht bist du ja dabei und gehst voran.
Ich helfe ja zumindest mit, ja.
Passt ja zum Wort Querwechsler, was du auch benutzt in deinem Buch. Und was das ist, können die Leute vielleicht dann mal selber nachlesen. Ich glaube, eine Schulnote heute eher nicht, ne?
Schwierig, wir sind ja erst am Anfang. Wir müssen mal gucken in 5 Jahren, was abgeht. Aber
absolut.
Ich würde jetzt trotzdem nochmal nachfragen, wie ist jetzt mit dir und Politik? Bist du schon so weit?
Ich habe da von den Politikern gelernt. Ich habe davon, man macht da immer Pokerface, sagt so leere Worthülsen und einen Tag später bricht die große Nachricht durch. Nein, das wird heute nicht passieren. Ja. Nein, ich meine es ganz ernst. Ich bin wirklich gerade mittendrin in diesem Prozess, mir zu überlegen, wie ist es am besten. Und an der Stelle ist es, glaube ich, auch ein guter Ratgeber zu sagen, es geht mir ja darum, langfristig was zu bewegen. Und wenn es eine neue Partei wäre, dann stampft man die auch nicht mal eben jetzt kurz noch vor der Bundestagswahl aus dem Boden, sondern dann baut man die vielleicht mit Hilfe einer Bewegung auf. Die kannst du nur bedingt planen, weil da müssen auch Menschen mitmachen wollen und die muss auch groß werden. Also insofern, die ehrliche Antwort ist, ich beschäftige mich intensiv damit, ich habe aber noch keine Lösung gefunden.
Kannst uns ja anrufen, wenn es soweit
ist. Genau, ich rufe dann an.
Bei NTV verkünden.
Genau, guten Tag. Bin ich da bei NTV? Ich hätte Ihnen was mitzuteilen.
Genau. Das wäre toll.
Ja, Verena, vielen Dank.
Es gibt noch viel zu reden, glaube ich, darüber. Aber da können wir ja demnächst wiederholen, wenn wir gucken können.
Haben wir ja im neuen Land noch ein bisschen Zeit.
Ging nicht ganz so viel um Technologie, aber das ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass Digitalisierung und Technologie funktioniert. Von daher passt das.
Absolut. Verena Pauster. Es ist eine große Mutrede über Digitalisierung im Buch. Da musste ich mich mal so in Rage reden. Insofern, da kann man dann ja einiges nachlesen.
Kann ich gut verstehen, ja.
Vielen Dank und viel Erfolg.
Ja, danke schön.
Vielen Dank.